SWR 2 Tandem
mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Mein heutiger Gast sitzt knapp 14 Flugstunden entfernt von mir in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires an seinem Arbeitsplatz. Er ist der Südamerika-Korrespondent für den Hörfunk der ARD, Ivo Marušík. Sein Berichtsgebiet umfasst insgesamt 9 Länder, darunter riesige Staaten wie Brasilien und Argentinien, wo er auch lebt. Hallo, Herr Marušík.
Hallo, guten Abend.
Wir zeichnen dieses Gespräch auf. Für Sie ist es hellichter Tag. Wir senden am Abend. 5 Jahre Südamerika haben Sie hinter sich. Ihr letzter Monat dort als Korrespondent ist angebrochen. Dann geht's bald zurück nach Deutschland. Mit welchen Gefühlen sehen Sie diesem Abschied entgegen?
Naja, natürlich mit lachendem und weinendem Auge, weil einerseits eine unheimlich tolle und intensive Zeit hier vorbeigeht, wo ich unheimlich großartige Menschen kennenlernen durfte, wo ich viel sehen und erleben durfte, was man im normalen Reisealltag nicht kennenlernt. Ja, und andererseits freue ich mich schon auch wieder auf bestimmte Sachen, die man hier einfach nicht so hat und nicht bekommt. Das fängt bei Lebensmitteln an. Die Brotversorgung ist zwar hier in den letzten Jahren viel besser geworden. Das war lustigerweise einer der wenigen positiven Effekte der Pandemie. Plötzlich haben hier in Argentinien auch alle angefangen, Sauerteigbrot zu machen, und der Unterschied ist wirklich, im Gegensatz zu vor 2 Jahren bekommt man jetzt hier in Buenos Aires richtig gutes Brot an jeder Ecke. Das hat sich geändert. Also es ist nicht das Brot, das ich so vermisse, aber es sind tatsächlich bestimmte Lebensmittel, natürlich Kontakt mit Freunden und auch, dass manches in Deutschland doch etwas besser organisiert ist und funktioniert. Also immer wenn meine Freunde, Kollegen sagen, ach, Servicewüste Deutschland und es ist alles so kompliziert und man bekommt keine Handwerker und so weiter und so fort. Ich will gar nicht erst anfangen, wie schwierig manche Dinge sind. Also es zehrt schon ziemlich, wenn man hier länger lebt, so den Alltag zu organisieren. Das ist einfach alles viel schwieriger und komplizierter.
In Buenos Aires wohnen Sie im Moment, und die Corona-Pandemie hat tatsächlich dazu geführt, dass Sie in den letzten 1,5 Jahren in Ihren Berichtsgebieten nicht mehr unterwegs sein konnten. Wie konnten Sie Ihre Arbeit noch machen, obwohl Sie aus Buenos Aires nicht mehr rausgekommen sind?
Ja, sehr erschwert. Es ist tatsächlich so, hier gab es zum einen sehr lange Ausgangssperren, und als man sich wieder frei bewegen konnte, zumindest im Land wieder frei bewegen konnte, sind oder waren die Flüge gesperrt. Also aktuell ist es immer noch so, dass es sehr schwierig ist, nach Argentinien einzureisen. Es sind mehrere tausend, angeblich 14.000 Argentinier sind immer noch außerhalb des Landes gestrandet. Und außerdem haben die Nachbarländer auch teilweise Quarantänebestimmungen. Also ich könnte zwar nach Kolumbien fliegen und schauen, was dort in Kolumbien so Sache ist, aber es ist nicht sicher, dass ich wieder zurück nach Argentinien komme, und deswegen kann ich effektiv nicht reisen. Und in andere Länder, also zum Beispiel nach Brasilien, da gibt es aktuell gar keine Flüge. Also es ist tatsächlich so, man ist im Moment auf Kontakte angewiesen, auf Internettelefonie, und darauf, dass man sich mit irgendjemandem unterhalten kann, aber es ist sehr schwer bis unmöglich geworden, hier durch Südamerika zu reisen. Aber immerhin, ich kann mich noch im Berichtsgebiet aufhalten. Da gibt es ja auch Kollegen, die ja teilweise schon ein Jahr und länger überhaupt nicht mehr in ihre Berichtsgebiete können. Ein Kollege vom Schweizer Rundfunk zum Beispiel, der ist seit Januar eigentlich für Südamerika zuständig, aber der konnte immer noch nicht einreisen.
Also wirklich erschwerte Bedingungen. Sie haben die letzten 1,5 Jahre wie auch die Jahre davor in Buenos Aires verbracht. Wie war der strenge Lockdown in der Stadt? Was für Maßnahmen gab es da?
Man durfte sich eigentlich überhaupt nicht bewegen. Es gab eine Ausgangssperre, es gab natürlich Ausnahmen für essentielle Tätigkeiten, für systemrelevante Tätigkeiten sozusagen, wo auch Journalisten drunter gefallen sind. Also ich hatte relativ schnell eine Ausnahmegenehmigung, aber da waren die Straßen wirklich leer. Also die Leute durften auch nicht zur Arbeit oder ins Büro gehen, wie es in Deutschland ja eigentlich immer ging, sondern es war komplett alles dicht. Man durfte nicht zur Arbeit, man durfte nicht spazieren gehen, man durfte auch nicht in den Park. Das ist auch etwas, worunter Familien und Kinder sehr gelitten haben, ich auch, weil dass man zumindest mal ein bisschen dann raus kann und mal ein bisschen laufen, ein bisschen Sport treiben, sich bewegen kann, das war monatelang völlig ausgeschlossen und verboten. Also wenn man in den Park gegangen ist, wurde man sofort wieder vertrieben. Das war der ganz strenge Lockdown, der war auch ziemlich lang, der dauerte mehrere Monate lang, wurde dann nach und nach langsam gelockert. Hat dann allerdings auch nicht so richtig funktioniert, würde ich sagen. Also wenn ich mir die Zahlen anschaue, durch diesen langen und strengen Lockdown hat Argentinien es zwar geschafft, die erste Welle der Pandemie etwas hinauszuzögern. Also es hat viel länger gedauert, bis hier die Zahlen nach oben gegangen sind. Aber die Zahlen sind dann genauso nach oben geschossen wie nebenan in Brasilien, wo bekanntlich der rechtsextreme Präsident überhaupt keine Maßnahmen zugelassen oder ergriffen hat. Also wenn man es umrechnet auf die Bevölkerung, ist es aber in Argentinien letztlich mit etwas Verzögerung genauso schlimm gekommen. Die Zahlen sind immer noch sehr besorgniserregend. Wir hatten jetzt die zweite Welle. Nicht vergessen, hier ist gerade Winter. Also das war jetzt gerade klassisch die Winterwelle. Es wird jetzt wieder ein bisschen wärmer und die Zahlen gehen ein bisschen zurück, sind aber immer noch viel zu hoch. Aber ja, was einfach passiert ist, dadurch, dass man so lange einen so strengen Lockdown hatte, haben die Leute es irgendwann auch nicht mehr durchgehalten. Also viele konnten gar nicht monatelang zu Hause bleiben, ohne zu arbeiten, ohne Geld zu verdienen. Irgendwann waren es die Leute auch leid und haben sich auch nicht mehr an die Regeln gehalten. Und so ist es eigentlich jetzt auch, dass man sagen muss, die Zahlen sind zwar sehr hoch, aber es haben zum Beispiel alle Clubs, alle Discos offen. Ich wohne in einem Viertel, wo viele Lokale sind. Mich graust es da immer, wenn ich rausschaue und sehe, dass die jungen Leute da am Abend in dichten Gruppen beieinander stehen, dass die Flaschen kreisen. Es ist auch kalt. Also ja, ich verstehe es nicht ganz, warum das jetzt unbedingt sein muss. Dass man keine Lust mehr hat, auf alles zu verzichten, ist mir schon klar. Aber jetzt ist halt so ein bisschen hier das Gegenteil. Man hält sich an überhaupt keine Regeln mehr.
Mischen Sie sich selbst wieder unter die Leute? Und wenn ja, dann wie?
Ja, ich treffe mich schon wieder mit Leuten. Es gehört ja auch zum Job, ein bisschen mit Leuten zu reden. Aber ich bin immer noch ein bisschen zurückhaltend und misstrauisch. Also ich treffe mich zum Beispiel ungern mit Leuten zum Abendessen, weil es, ja, wie gesagt, hier Winter ist und draußen ist es einfach zu kalt. Und ich bin immer noch nicht so weit, dass ich mich gerne in Lokale reinsetze, sondern ich esse dann lieber draußen und das geht nur mittags in der Sonne. Obwohl ich das Privileg habe, geimpft zu sein. Das ist deswegen ein Privileg, weil Argentinien zwar eigentlich sehr schnell ist mit dem Impfen. Die haben also auch wirklich eine große Kampagne gestartet. Aber auch da politisch alles, aus meiner Sicht, alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Die Argentinier haben sich relativ bewusst als einziges Land hier in Südamerika gleich ganz schnell für den Sputnik-Impfstoff entschieden. Mhm. Das Einzige muss ich einschränken, es gibt schon noch andere, Bolivien, aber das war einfach eine politische Entscheidung. Man wollte nicht unbedingt mit den Amerikanern Geschäfte machen, mit Pfizer-BioNTech, also das wird hier als US-amerikanischer Impfstoff wahrgenommen und bezeichnet. Und man hat behauptet, die wollen uns ja nur das Geld aus der Tasche ziehen und die verlangen viel zu viel. Und da wurden also ganz wüste Anschuldigungen verbreitet in den entsprechenden regierungsnahen Medien. Und ja, am Schluss stand man plötzlich nur noch mit Sputnik da. Und da gibt es jetzt ein Problem. Es ist nämlich so, dass man sehr schnell 50% der Bevölkerung geimpft hat. Aber die zweite Dosis, bei Sputnik sind das zwei verschiedene Impfstoffe, die erste und die zweite Dosis wurde einfach nicht geliefert. Und jetzt ist es so, dass auch die Älteren, auch die über 60-Jährigen, die sind teilweise seit über 4 Monaten geimpft, Millionen Argentinier, bekommen aber die zweite Dosis nicht. Also insofern ist es tatsächlich ein Privileg, wenn man hier vollständig geimpft ist.
Also die Corona-Gefahr ist in Argentinien alles andere als gebannt. SWR 2 Tandem, ich spreche mit Ivo Maruschik. Seit 5 Jahren wohnt er in Buenos Aires, berichtet von dort für den ARD-Hörfunk über Südamerika. Ein Riesenberichtsgebiet. Neben Argentinien gehören dazu Bolivien, Chile, Ecuador, Kolumbien, Peru, Paraguay, Uruguay und Brasilien. Und Sie konnten diese Länder vor Corona auch vor Ort erkunden. Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, mit zu Ihren beeindruckendsten Erfahrungen gehört eine Reise in den brasilianischen Urwald. Wo waren Sie da?
Das war im Bundesstaat Pará. Und das Interessante an dieser Gegend ist, dass das die sogenannte Agrargrenze ist. Also das ist praktisch der Rand des Amazonas-Regenwalds, wo von den Rändern, wir wissen ja, da wird im Moment viel gerodet und da gibt es im Moment viele Brände, auch gerade jetzt aktuell wieder. Jetzt ist gerade Trockenzeit. Mhm. Und das ist eigentlich das Interessanteste gewesen, dort zu sehen, dieser Gegensatz. Einerseits das gerodete Land und ein paar Kilometer weiter ist man mitten im, ja, teilweise noch unberührten oder fast unberührten Primärregenwald. Das ist sehr nachdrücklich, sehr schön, aber auch sehr erschreckend, eben zu sehen, was da gerade passiert im Regenwald. Einerseits eben, ja, dieses Urwaldfeeling, die Geräusche, die Gerüche, die Schwüle.
Die reine, pure, unberührte Natur oder einigermaßen, genau, unberührte Natur.
Mhm. Und dann tatsächlich biegt man um eine Flussbiegung. Muss man dazu wissen, im Regenwald gibt es ja keine Straßen. Normalerweise bewegt man sich immer auf Booten auf den Flüssen fort. Das sind immer noch die Autobahnen des Urwalds. Mhm. Da sind dann plötzlich Mondlandschaften, also riesige Gruben, wo die Goldgräber sich ausgetobt haben. Und ich habe am Anfang auch immer gedacht, Goldgräber, das ist schon klar, das ist nicht gut, weil die arbeiten mit Quecksilber, die verseuchen das Flusswasser. Aber solche Schäden können die auch nicht anrichten. Man hat ja das Bild vor Augen von ein paar Männern, die da mit irgendwelchen Pfannen sitzen.
Ja, im Wasser.
Und, im Wasser, genau, und den Sand irgendwie nach Goldkörnchen durchsuchen. Das sieht aber tatsächlich ganz anders aus. Die arbeiten wirklich mit, im industriellen Maßstab. Also die legen da richtige Pumpstationen an und baggern das Erdreich ab. Und man kann das tatsächlich, das kann sich jeder mal anschauen, man kann auf Google Maps einfach mal oder auf ähnlichen Diensten kann man einfach mal reinzoomen, wenn man da im Urwald so helle Flecken sieht, in Peru, Kolumbien, Venezuela oder eben auch in Brasilien. Das sind die Mondlandschaften, die Goldgräber hinterlassen. Inzwischen riesige Flächen, also die größte, die ich gesehen habe, die war ungefähr 10 auf 20 Kilometer groß, wo wirklich nichts mehr wächst, wo nichts mehr da ist. Und das Schlimme daran ist, weil da wirklich das Erdreich in mehrere Meter Tiefe abgetragen wird, da wird auch die nächsten 10, 20, 30, vielleicht 100 Jahre nichts mehr wachsen.
Und wie sind Sie da hingekommen? Wen haben Sie begleitet?
Also das war auf Vermittlung des katholischen Missionswerks, des katholischen indigenen Missionswerks, haben wir ein indigenes Gebiet dort besucht, die uns das einfach mal zeigen wollen, weil die einfach am Rand sind. Wie gesagt, das ist die sogenannte Agrargrenze, da kommen immer mehr Leute und dringen in ihre Gebiete ein.
Also das sind die Gebiete, die eigentlich den Indigenen vorbehalten sind.
Das ist ein indigenes Reservat gewesen am Rio Xingu. Mhm. Eigentlich ist da wirklich Betretungsverbot. Also wenn man da am Fluss entlang fährt, stehen auch alle paar hundert Meter Schilder, indigenes Reservat, betreten verboten, und diese Gebiete sind streng geschützt. Kann man auch sehr schön auf den Karten des Amazonasgebiets sehen. Da, wo der Wald noch grün und unberührt ist, das sind entweder streng geschützte Naturschutzgebiete oder indigene Gebiete. Die betreiben halt wirklich nur Subsistenzwirtschaft. Das heißt, die haben auch ihre kleinen Felder, roden mal ein kleines Feld, sag ich mal, von der Größe eines Fußballfeldes und bauen da ein bisschen was an. Aber insgesamt halten die den Wald intakt. Das kann man schon so pauschal sagen. Und in diesen Gebieten, vor allem eben dort, wo es an der Grenze ist, wo schon Straßen hinführen, wo die Gebiete erschlossen sind, da herrscht im Moment wirklich, ich kann es nicht anders sagen, wilder Westen. Also da gehen die Goldgräber rein, das habe ich schon beschrieben, da gehen teilweise Kleinbauern rein, denen man auch gar nicht so richtig böse sein kann, weil die wollen nur ein kleines Stück Land, um ihre Familie über die Runden zu bringen. Aber dann kommen natürlich die nächsten, etwas reichere Bauern, die verjagen dann wieder die Kleinbauern, reißen sich deren Land unter den Nagel, und man kann wirklich zuschauen, wie sich Ackerland, Weideland, gerodete Flächen immer tiefer in den Urwald hineinfressen, auch ohne Rücksicht eben auf irgendwelche Schutzgebiete. Und dahinter steckt natürlich ganz klar politischer Wille. Die brasilianische Regierung, die Regierung von Jair Bolsonaro, die hat ja von vornherein klar gemacht, dass die Indigenen und Naturschutz, dass das nicht so ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Das ist jetzt untertrieben gesagt. Sie hat ganz klar gemacht, dass sie das überhaupt nicht interessiert, dass sie Goldgräbern und Farmern überhaupt nichts in den Weg legen wird. Im Gegenteil, ganz aktuell diese Woche im brasilianischen Kongress gibt es ein Gesetz, das illegale Landnahme im Nachhinein legalisieren würde. Ist schon durch die Abgeordnetenkammer durch, jetzt muss noch der Senat zustimmen. Also hier herrscht wirklich wilder Westen, und Landnahme und Vertreibung von Indigenen und immer weitere Rodungen. Das ist dort ein Riesenthema und spielt eine riesige Rolle.
Aber es gibt doch auch eine Behörde, die sich für die indigenen Rechte explizit einsetzt, und deren Rechte sind in der Verfassung verankert. Kann sich die Regierung Bolsonaro darüber tatsächlich so ungeschoren hinwegsetzen?
Naja, sie macht es einfach. Mhm. Also diese indigenen Behörde, die FUNAI, hätte eigentlich durchaus Durchgriffsmöglichkeiten, und es gibt ja auch Umweltschutzbehörden. Er hat schlicht und einfach diese Behörden entmachtet. Er hat ihnen schlicht und einfach das Budget gestrichen. Die Umweltbehörde zum Beispiel hat zum Teil gar nicht mehr das Geld, um überhaupt ihre Autos zu betanken, um da irgendwelche Kontrollfahrten zu machen. Also ganz klar, er hat diese Kontrollbehörden entmachtet, hat dann pro forma im letzten Jahr, als es mit den Bränden ganz schlimm war, hat er dann gesagt, naja gut, ich werde das wieder unterstützen und ich schicke jetzt da die Armee rein, um beim Löschen zu helfen. Das ist aber alles ein bisschen Augenwischerei. Letztendlich geht es darum, dass sowohl die Goldgräber als auch die Pharma, da stecken einfach wirtschaftliche Interessen dahinter und das sind seine Wähler. Also Bolsonaro kann sich eigentlich nur an der Macht halten, weil er vom großen Agrobusiness unterstützt wird. Das ist die einflussreichste Gruppe in Brasilien. Die haben sehr großen Einfluss im Kongress. Deswegen ist dieses Gesetz jetzt eben durchgekommen. Ja, und die Indigenen sitzen eigentlich da und schauen uns Weiße mit großen Augen an und sagen, ja, aber wir haben doch hier einen Landtitel. Könnt ihr nicht irgendwas machen? Macht doch was. Könnt ihr nicht mal zur Polizei gehen und sagen, was hier passiert? Also die sind wirklich verzweifelt. Die wissen nicht mehr, was sie machen sollen, weil sie natürlich Anzeigen erstatten oder zur Polizei gehen. Aber es passiert nichts. Es wird nichts unternommen.
Und mit was für Menschen hatten Sie dann persönlich Kontakt auf Ihrer Reise?
Wir waren erst in einem indigenen Dorf und die wollten uns das dann zeigen und wir sind dann mit dem Boot ein bisschen durch die Gegend gefahren und es dauerte immer länger und wurde Nacht und am Schluss sind wir letztlich in einer ziemlich abgelegenen Gegend gestrandet, wo wir dann auch nicht mehr so richtig zurück konnten, weil es bei Nacht zu schwierig, zu gefährlich gewesen wäre, mit dem Boot zurückzufahren. Und dann waren wir ja nur noch ein paar Kilometer entfernt von einem dieser Goldgräbernester. Also auf der Karte habe ich es mir angeschaut, da war eine kleine Stadt verzeichnet und wir sind dann in diese Stadt. Ja, die Polizei hat uns dann letztlich dahin gefahren, weil da die einzige Übernachtungsmöglichkeit war. Und plötzlich waren wir in so einer Goldgräberstadt mit 10.000, 20.000 Einwohnern. Mit
so viele
sehr
doch.
Ja, doch. Das also sieht man sehr groß. War eine der Überraschungen. Mit vielen Läden, mit natürlich vielen Werkzeugläden, Geschäften für Baumaschinen. Man konnte da die schönsten Bagger kaufen, Kettensägen aus deutscher Herstellung und so weiter und so fort. Lokale, Bordelle, alles Mögliche, Hotels, gibt's dort alles.
Wie gesagt, also
Es verdienen viele mit in einer Stadt, die es eigentlich gar nicht gibt. Wie gesagt, auf der Landkarte ist es nur ein kleines Dorf, aber tatsächlich eine Stadt mit mehreren tausend oder 10.000, 20.000 Einwohnern. Muss man auch sagen, das sind auch nicht unbedingt reiche Menschen. Das sind arme Menschen, die suchen irgendwie ihr Glück. Ich habe schon mal gesagt, das ist ja so ein bisschen Wildwest-Mentalität. Das ist tatsächlich so ein bisschen wie damals Alaska, Klondike, der Goldrausch. Die haben gehört, da kann man sein Glück machen. Da gibt es natürlich die Geschichten von Einzelnen, die mal irgendein Nugget gefunden haben und dann plötzlich reich geworden sind. Muss man aber auch dazu sagen, dass auf einen, der wirklich reich wird, da kommen Tausende, Zehntausende vielleicht, die sich die Gesundheit und ihr Leben ruinieren, weil sie da in Schlamm und Dreck hausen und wüten und nicht reich werden, sondern mit Mühe und Not ihr Auskommen haben.
Wir sehen auch bei uns in den Medien die Bilder von den Feuern, die Brasiliens Wälder vernichten. Und das Entsetzen ist groß. Die Tragödie hat aber schon vorher stattgefunden. Das haben wir gerade von Ihnen gehört. Menschen dringen ungehindert in die Gebiete der Indios ein. In Gebiete, die offiziell den indigenen Völkern gehören. Aber keiner schert sich darum. Jetzt gibt es aber eben auch den global bedeutenden Umweltaspekt. Interessiert sich tatsächlich die brasilianische Umweltbehörde nicht für die Zerstörung der Wälder?
Die Umweltbehörde interessiert sich da schon sehr stark dafür, aber die Umweltbehörde ist einfach weitgehend zum zahnlosen Tiger gemacht worden. Oder ich würde es so sagen, Bolsonaro, der Präsident, hat ihr die Zähne gezogen. Die Umweltbehörde würde gerne mehr machen. Das sind gute Leute, mit denen ich da immer reden konnte, aber die haben nicht mal mehr Geld für den Sprit, um ihre Kontrollfahrten zu machen. Und denen sind einfach alle Möglichkeiten genommen worden, irgendwas zu unternehmen.
Dann muss man konstatieren, dass in Brasilien die Indigenen und der Urwald keine wirksame Lobby haben?
Ganz so kann man das vielleicht auch nicht sagen. Es gibt schon eine Lobby. Die Indigenen haben auch viele Menschen, die sie unterstützen. Und ich würde auch sagen, es gibt auch immer mehr Bewusstsein dafür, dass man hier einen Schatz verteidigen muss, dass man auch die indigenen Kulturen und Sprachen wertschätzt. Aber das ist eben die Frage, wer gerade in der brasilianischen Gesellschaft das Sagen hat. Und jetzt im Moment mit einer rechtskonservativen, rechtsradikalen, na sagen wir einer Rechtsaußenregierung, da haben diese Themen natürlich keine Konjunktur. Also da ist es tatsächlich so, dass man eher offenen Rassismus und Verdrängung, Vertreibung von Indigenen, dass das der Alltag in Brasilien ist.
Dann wechseln wir mal die Perspektive. Wir als Europäer haben ja auch Handlungsmöglichkeiten. Müssten unsere Politiker und Unternehmen ganz klar sagen, mit diesem Mann machen wir keine Geschäfte mehr?
Das passiert ja tatsächlich im Moment. Also das große Thema mit Brasilien ist das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Ein Freihandelsabkommen, wovon die Europäer profitieren würden und auch die Südamerikaner, weil die eben Agrargüter im Wesentlichen verkaufen und auf beiden Seiten die Zollschranken fallen würden. Letztendlich formell laufen die Verhandlungen noch. Also amtlich heißt es immer, ja, wir sind kurz vor dem Abschluss. Wir sind eigentlich schon auf der Zielgeraden, aber die Verhandlungen laufen seit 20 Jahren und auf der Zielgeraden ist man auch schon seit mindestens 4-5 Jahren. Also ich wage die Voraussage, dieses Abkommen wird nicht mehr zustande kommen. Und zwar eben, weil durch die Politik von Bolsonaro der Widerstand auch in Europa sehr groß geworden ist. Also es gibt in verschiedenen Parteien Widerstand dagegen. Es gibt aber auch bei unseren Nachbarn Länder, Frankreich, Österreich, Irland, die haben gar kein Interesse mehr an dem Abkommen. Also das wird nicht zustande kommen. Und wir werden kein Freihandelsabkommen mit Brasilien bekommen. Und da ist sicherlich die Haltung von Bolsonaro in Umweltfragen zum guten Teil mitverantwortlich. Ich persönlich bin aber gar nicht sicher, dass wir damit dem Regenwald irgendeinen Gefallen tun. Denn wenn wir keinen Handel mit Brasilien treiben, die Chinesen haben da weniger Skrupel. Die kaufen Soja in großen Mengen ein. China ist inzwischen der größte Handelspartner von Brasilien. Das war mal anders. Und wenn wir uns da zurückziehen, dann haben wir zwar moralisch ein vielleicht besseres Gewissen und sagen, mit diesem Menschen wollen wir keine Geschäfte machen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen kurzsichtig gedacht, denn in ein paar Jahren wird es bestimmt keinen Präsidenten Bolsonaro mehr geben. Aber wenn wir dann keinen Handel mit Brasilien treiben, dann treiben ihn andere und wir haben überhaupt keine Möglichkeiten mehr, Einfluss zu nehmen. Und eigentlich sagen mir alle Menschen, mit denen ich da geredet habe, ob das jetzt NGOs waren, Umweltschützer, Juristen, eigentlich haben mir in Brasilien immer alle gesagt, ihr Europäer, ihr habt es in der Hand, ihr müsst sagen, unter welchen Bedingungen produziert wird. Ihr müsst sagen, dass zum Beispiel Soja nicht aus gerodeten Gebieten gekauft wird oder auf Flächen angebaut wird, die frisch gerodet worden sind. Da gibt es Versuche, da gibt es Siegel, da gibt es Zertifikate. Auch klar, es ist immer eine Frage der Kontrolle. Das ist alles nicht so Gold, wie es glänzt. Nicht alles funktioniert 1:1 wunderbar. Da gibt es viel zu kritisieren. Aber ich denke, man müsste es zumindest versuchen. Ich denke, man müsste versuchen, weiterhin mit den Brasilianern in Kontakt zu bleiben, auch Handel zu treiben und über diesen Handel dann eben Einfluss zu nehmen und zu sagen, wenn wir eure Produkte kaufen, dann entscheiden wir auch, wie und unter welchen Umständen die produziert werden. Aber da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, dass wir da einen Fehler machen, wenn wir unseren Einfluss komplett aufgeben.
Sie waren ja selbst im Urwald in Brasilien unterwegs. Was ist Ihr Gefühl angesichts dieses Ausmaßes der Zerstörung? Haben Sie noch Zuversicht oder mit welchen Gefühlen sind Sie da abgereist?
Wenn man das gesehen hat, was dort gerade passiert, wirklich Wildwest-Manier, Verdrängung, Vertreibungen, hat man wenig Zuversicht. Ich habe aber auch mal ein sehr interessantes Projekt besucht von Sebastião Salgado, dem bekannten brasilianischen Fotografen und Filmemacher. Und der hat ein Aufforstungsprojekt. Das ist ein Thema, das kennt man in Brasilien gar nicht so. Man weiß gar nicht eigentlich, wie man vorgehen muss, wenn man so einen Urwald wieder aufforstet. Und dieses Projekt hat mir eigentlich schon wieder Hoffnung gemacht, weil letztendlich kommt dabei heraus, dass wenn man den Wald ein bisschen unterstützt, wenn man ein bisschen mit Baumschulen, mit den richtigen Pflanzen vorangeht, mit sogenannten Pionierpflanzen, dann wächst da innerhalb relativ kurzer Zeit, wir reden hier schon von 10, 20 Jahren, aber immerhin nur 10, 20 Jahren, wächst da wieder ein relativ dichter und üppiger Wald, der dann auch nach und nach wieder zu einem naturnahen Wald wird. Also es ist nicht so, dass alles das, was zerstört wird, unwiederbringlich verloren ist, aber im Moment ist es tatsächlich schon noch so, dass die Zerstörung Überhand hat.
Als Sie vor 5 Jahren Ihren Posten in Buenos Aires angetreten haben, auf was haben Sie sich da besonders gefreut? Erinnern Sie sich noch, Herr Maruschik?
Auf viel Reisen, auf viel Kontakt mit Menschen, auf Berge und Urwald und Das hat sich auch im Wesentlichen erfüllt.
Haben Sie eigentlich auch Tango gelernt?
Nein.
Aber geguckt?
So, das ist geguckt, ja, war auch sehr interessant. Meine Mutter war Turniertänzerin, als sie mich mal besucht hat, haben wir dann hier auch das große Tango-Turnier, die große Tango-Meisterschaft angeschaut. Das ist schon faszinierend, aber gerade weil es so faszinierend ist und weil mir auch die Interviewpartner dann immer gesagt haben, ach, ihr Europäer, ihr habt doch viel zu eckige Füße und ihr seid viel zu steif in der Hüfte. Ihr lernt das doch nie, das kann man nur als Argentinier richtig lernen. Das muss man im Blut und in der Hüfte haben und das hat mir natürlich ein bisschen demotiviert.
Also dann haben Sie den Tango den Argentiniern gelassen.
Genau.
Jetzt ist Ihr letzter Monat. Mit was konnten Sie am schwersten leben auf der einen Seite und was nehmen Sie von der Art, dort zu leben, vielleicht für sich mit?
Also am schwersten tue ich mir tatsächlich damit, wie das ganze Leben hier politisiert ist. Man kann hier keine Diskussion, kein Gespräch auf der Straße führen, das nicht spätestens in 3 Minuten doch irgendwo bei der Politik landet. Und Argentinien ist ganz tief gespalten und es gibt hier überhaupt kein Gespür oder Sinn für Mitte und Ausgleich und dass man sich doch irgendwie mal auf einen Kompromiss treffen muss und in der Mitte treffen muss und irgendwie schauen muss, dass man das Land zusammen voranbringt, was ja bei uns in der Politik trotz allen Streits und trotz aller Unterschiede wirklich ganz anders ist. Und damit tue ich mir bis heute sehr schwer und ich finde es sehr unverständlich, wie erbittert man aufeinander losgeht, wie erbittert man wirklich auch bei Themen, die eigentlich überhaupt keine politischen Themen sind.
Zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel die Impfungen, dass man aus dem Thema, welcher Impfstoff wird hier verwendet, ein ganz großes Politikum gemacht hat, dass man sich bewusst gegen US-amerikanische Impfstoffe entschieden hat, um jetzt vor 2 Wochen erst zurückzurudern und zu sagen, na gut, die Impfstoffe sind doch besser und die können liefern, dann nehmen wir jetzt halt doch den amerikanischen Impfstoff. Ursprünglich hatte man sich für den russischen Impfstoff entschieden und zwar ganz klar aus politisch-ideologischen Gründen. Und das finde ich einfach sehr schwierig und auch unerträglich. Und ja, Argentinien müsste ein unheimlich reiches Land sein. Argentinien hat vor 100 Jahren zu den reichsten Ländern der Welt gehört. Es gibt teilweise immer noch die Redensart reich wie ein Argentinier in manchen Sprachen. In Frankreich wird es zum Beispiel auch noch gesagt. Das Land hat Bodenschätze, das Land hat den fruchtbarsten Boden auf der ganzen Welt. Das Land hat im Vergleich zu anderen Ländern Südamerikas immer noch eine ziemlich gute Infrastruktur und vor allem eine durchaus sehr gut gebildete Bevölkerung. Eigentlich hat Argentinien alles, um ein reiches, glückliches, wohlhabendes Land zu sein. Und es geht dem Land wirtschaftlich derart schlecht. Und einerseits habe ich damit Mitleid, andererseits fehlt mir inzwischen auch das Verständnis, wenn ich sehe, wie hier alles gemanagt wird, wie man hier an die wirtschaftlichen Probleme herangeht. Es gibt keine Bereitschaft, wirklich mal Reformen anzugehen. Es gibt keinen Willen, wirklich etwas zu ändern, sondern man versucht einfach immer nur weiter, sich so durchzuwursteln. Und das hat grauenhafte Folgen. Also man bekommt es in Europa, glaube ich, gar nicht so mit. Aber hier in Argentinien haben wir schon vor der Pandemie eine sehr hohe Inflation gehabt mit 40-50%. In diesem Jahr werden es wieder 50%. Das heißt, ich weiß immer gar nicht, was ein Liter Milch im Supermarkt kostet, weil das eigentlich alle 2 Wochen sich der Preis ändert. Dann ist er mal ein paar Wochen stabil und dann rutscht er wieder ein ganzes Eck rauf. Den Leuten geht es damit sehr, sehr schlecht. Viele Leute müssen sehr kämpfen, um überhaupt über die Runden zu kommen oder sie kommen nicht mehr über die Runden. Es gibt sehr viel Armut. Über 60% der Kinder sind von Armut betroffen. Also das sind grauenhafte Zustände, aber viele der Probleme, muss ich leider auch so hart sagen, sind hausgemacht.
Sie haben gerade gesagt, was Argentinien eigentlich alles hat. Argentinien hatte auch den Überfußballer und ja Nationalhelden Diego Armando Maradona. Er ist gestorben am Ende des letzten Jahres. Und die Argentiner, sie waren außer sich in ihrer Trauer. Staatstrauer wurde angeordnet für einen Fußballer. Das wird bei uns, sollte Franz Beckenbauer einmal sterben, sicherlich nicht passieren. Wie haben Sie das erlebt? Ist das nachvollziehbar? Ist das grotesk?
Ja. Grotesk trifft es. Also ich war wirklich ein bisschen fassungslos.
Obwohl Sie ja schon lange im Land waren.
Nein, ich weiß natürlich, was Maradona hier für eine Rolle spielt. Und das ist mit seinem Tod, hat es eigentlich nochmal zugenommen. Also der wird hier wirklich als Heiliger verehrt. Ich kann es nicht anders beschreiben. Sein Bild wirklich an allen Häuserwänden, gibt es Graffitis von ihm. Viele haben sich auch entweder die Zehen, seine Rückennummer oder auch tatsächlich sein Antlitz mehr oder weniger schön eintätowiert. die Leute verehren ihn wirklich wie einen Heiligen, als könnte Maradona jetzt im Himmel irgendwie Fürsprache halten und dafür sorgen, dass es erstens der argentinischen Fußballmannschaft wieder besser gibt, dass die wieder was reißt. Zuletzt hat das immerhin funktioniert. Sie hat ja die Südamerika-Meisterschaft gewonnen gegen den Erzrivalen Brasilien. Aber es geht noch viel weiter. Also man hat wirklich das Gefühl, die Argentinier hoffen, dass Maradona beim lieben Gott Fürsprache hält und dafür sorgt, dass es irgendwie auch wirtschaftlich dem Land wieder besser geht und irgendein Wunder bewirken kann. Ich weiß nicht, woher dieser Glaube kommt. Ich weiß nicht, woher diese wirklich schon religiöse Verehrung für einen Fußballer kommt, denn er war ja auch eine schwierige Persönlichkeit. Er hat Drogen genommen, er hatte riesige Drogenprobleme, er hat sich nicht um seine Kinder gekümmert oder die Kinder erstmal nicht anerkannt. Er hat faul gespielt, er hat, wir wissen es ja, das berühmte Spiel mit der Hand Gottes. Er hat also auch nicht immer fair gespielt, aber das spielt alles keine Rolle, sondern man verehrt ihn wirklich mit einer religiösen Inbrunst, wo ich auch nach 5 Jahren in Argentinien nicht ganz dahinter steige, was dahinter steckt.
Vielen Dank, Ivo Maroschik, für Ihre Beobachtungen aus Buenos Aires, aus Argentinien, aus Südamerika. Ich wünsche Ihnen einen guten Abschied von dort und ein gutes Ankommen zurück in Deutschland. Wo werden Sie leben?
In München.
In München. Dann kommen Sie ja möglicherweise rechtzeitig zum nicht stattfindenden Oktoberfest und können sich ganz langsam wieder einleben.
Genau so sieht's aus.
Das war SWR 2 Tandem mit Ivo Maroschik, langjähriger ARD-Hörfunkkorrespondent, zuständig für Südamerika. Danke, dass Sie sich in Ihrem letzten Monat vor Ort Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.
Die Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann, Technik Rudyard Hasel. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Abend mit SWR 2.